Guten Tag, meine Damen und Herren. Seien Sie erneut gegrüßt einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich hatte in der letzten Predigt einiges mitgeteilt über den prophezeiten Bau des dritten Tempels. Und wir werden uns heute mit aktuellen Weltnachrichten beschäftigen, unter anderem natürlich auch mit der Bibel, um zu zeigen, wie gewisse Entwicklungen bereits schon am Laufen sind, sozusagen, und wie sie sich baldigst erfüllen werden, was die Prophezeiung angeht. Es wird sehr Tumulte und tumulthafte Ereignisse geben. Und wir müssen uns darüber im Klaren sein, was die Bibel insoweit prophezeit. Nun, ich möchte jetzt nicht alles das, was ich in der letzten Predigt gesagt habe, erneut zum Besten geben, dann würde das eine sehr lange Predigt werden. Mir hat jemand auch einen Artikel zugesandt, wonach der Durchschnitt von Predigten heute bei anderen Gemeinden und Kirchen so aussieht, dass bei den Katholiken maximal 15 Minuten für eine Predigt geht, bei Protestanten etwas länger. Ich halte mich natürlich insoweit in keinster Weise daran, und auch wenn die Predigt heute ein wenig kürzer sein sollte, bedeutet das nicht, dass ich mich irgendwelchen Regelungen von anderen Kirchen da anschließen möchte. Aber ich möchte doch schon ein wenig zusammenfassen, was die Schlussfolgerungen waren, die wir in der letzten Predigt gezogen haben. Nicht, wie wir zu diesen Schlussfolgerungen gekommen sind, das können Sie sich noch einmal anhören, wenn Sie das nicht mehr wissen, sondern was die Schlussfolgerungen als solche waren. Denn einige gehen ja nach wie vor davon aus, dass zum Beispiel es gar keinen physischen dritten Tempel geben wird. Aber die Bibel sagt deutlich, dass es ihn geben wird. In 2. Thessaloniker 2 hatten wir gesehen, dass es den Mann der Gesetzlosigkeit, den Mann der Gesetzesfeindschaft, den Mann der Sünde, den Frevler, wie er immer auch genannt wird, dass es diesen Menschen geben wird. Der wird auch der falsche Prophet genannt. Er wird sich in den Tempel Gottes setzen und von sich vorgeben, Gott zu sein. Er wird sich als Gott anbeten lassen. Er wird seinen Thron, wie wir gesehen haben, in den Tempel Gottes stellen und andeuten oder nicht nur andeuten, sondern eben auch sagen, sogar verlangen, dass er als Gott angebetet werden soll. Es muss also dann einen physischen Tempel geben, offensichtlich, in den er sich setzen wird. Christus warnte auch, wie wir gesehen haben, dass der falsche Prophet von sich vorgeben wird, er sei Gott, der wiedergekehrte Jesus Christus selbst, aller Wahrscheinlichkeit nach. Und der wird auf Gottes Thron in den geheimen Kammern des Tempels sitzen. Dieser Tempel wird auf dem Tempelberg erbaut werden, wo heute der Tempeldom und die Al-Aqsa-Moschee stehen. Wie wir gesehen hatten, dort standen Salomos erster Tempel und auch der zweite Tempel. Im Buch Esra hatten wir gelesen, dass der zweite Tempel an der früheren Stätte, wo der erste Tempel gestanden hatte, erbaut worden ist. Die Juden werden einen Tempel bauen. Unter anderem auch, um eine Prophezeiung zu erfüllen, nämlich die, dass es tägliche Tieropfer geben wird, geben soll, auf dem Tempelberg. Und zwar vor der Ankunft des Messias. Und diese Tieropfer sollen auf dem Tempelberg erbaut werden, aber nicht nur alleine auf dem Tempelberg, sondern auch in einem Tempel auf dem Tempelberg. Und wir hatten auch gesehen, dass die Juden bei der Errichtung des Tempels von anderen, von Fremden, finanziell und auch sonst unterstützt werden. Und dies war ja auch bei der Errichtung des ersten wie des zweiten Tempels der Fall. Schauen wir uns einmal Sacharja Kapitel 6 kurz noch einmal an. Diese Stelle hatten wir bereits gelesen. Aber ich möchte bloß jetzt hier Vers 13 Ihnen noch einmal zu Gehör bringen, wo es heißt, ja, den Tempel des Herrn wird er bauen, und er wird den Schmuck tragen und wird sitzen und herrschen auf seinem Thron. Und dann heißt es weiter in Vers 15, und es werden kommen von ferne, die am Tempel des Herrn bauen werden. Und eine weitere Stelle findet sich in Haggai, Kapitel 2 und Vers 7. Und auch das hatten wir bereits schon gesehen, wo wir lesen, Dann will ich alle Völker erschüttern, dass alle Völker Kostbarkeiten kommen. Und ich will dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr Zebaoth, denn mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr Zebaoth. Also mit Silber und Gold wird dazu beigetragen werden, den dritten Tempel zu erbauen. Wir lesen auch, dass dann dieser dritte Tempel durch den Gräuel der Verwüstung verunreinigt werden wird. Christus sprach davon, dass es einen solchen Gräuel der Verwüstung in der Endzeit geben wird, von dem der Prophet Daniel bereits schon im Buch Daniel gesprochen hat. Und wir hatten gesehen, dass das heilige Land von gräulichen und verwüstenden europäischen Armeen unter der Führung des Tieres, der auch der König des Nordens genannt wird, der auch König Jareb genannt wird, der auch der König von Assyrien genannt wird, unter seiner Führung Jerusalem einnehmen wird. Und dann wird in dem Tempel der Gräuel der Verwüstung aufgestellt werden und die Opfer der Juden, die zweimal am Tag gegeben wurden, die werden dann unterbunden werden. In Daniel 11 und Vers 31, auch das hatten wir bereits gesehen, da wird auf einen Vorläufer hingewiesen, auf diesen Antiochos Epiphanes. Und um das nochmal kurz zu Gehör zu bringen, Daniel 11 und Vers 31, da lasen wir Folgendes: Und seine Heere werden kommen und Heiligtum und Burg entweihen und das tägliche Opfer abschaffen und das Gräuelbild der Verwüstung aufstellen. Er war ein Vorläufer für die endzeitlichen Prophezeiungen. Sein Gräuel der Verwüstung bestand damals aus verwüstenden Armeen, aus der Abschaffung der täglichen Opfer, die im Tempel gebracht wurden, und aus der Errichtung einer heidnischen Götterstatue, einer Statue des heidnischen Gottes Zeus, der bei den Römern auch als Olympus bekannt war. Und er tat dies an heiliger Stätte. Und er und seine Nachfolger opferten ihren heidnischen Göttern Schweine auf dem Altar. Und wie wir gesehen hatten, wird etwas Ähnliches auch im Zeitpunkt der Endzeit stattfinden. Wir können davon ausgehen, dass es eine Statue geben wird, die Statue vielleicht eines falschen Christus, die Statue vielleicht der Jungfrau Maria, andere Statuen von anderen, in Anführungszeichen, Heiligen. Und es wird heidnische Riten in dem Tempel geben, wenn der Mann der Sünde dort hausen wird. Wir lasen auch von einem Bild, das redet, wie uns das die Offenbarung mitteilt. Und natürlich wird auch der Mann der Sünde Teil der verwüstenden Gräuel sein, die dann im Tempel existieren werden. Aber schauen Sie, wir hatten auch gesehen, dass der Tempel nicht nur von Heiden verunreinigt werden wird. Wir lasen auch, dass das Haus Israel und dass das Haus Juda an der Verunreinigung beteiligt sein werden. Wir lasen von Götzendienst des Hauses Israel im Tempel und dass das Haus Israel fremde Leute in das Heiligtum gelassen hatte. Und dass Juden abfallen werden, dass sie Opfer der Ränke des Tieres geworden sind. Und wir hatten dann geschlussfolgert, dass das Ganze noch aussieht, dass sowohl einflussreiche Juden als auch einflussreiche Menschen aus dem Haus Israel in irgendeiner Form an heidnischer Götzenverehrung im Tempel teilhaben werden. Und einige mögen sogar den falschen Propheten darin unterstützen, den Tempel einzunehmen. Nun, wenn ich von dem Haus Israel gesprochen habe, auch das klar und deutlich zu erwähnen. Das Haus Israel heute findet sich in Ländern wie Großbritannien und den USA, sodann auch in Ländern wie Kanada, in Australien, Neuseeland, Südafrika. Aber hauptsächlich geht es hier um Großbritannien und die USA. Und wie wir sehen werden, werden die zunächst einmal, zumindest die USA, an dem Bau des Tempels beteiligt sein. Aber dann, scheinbar auf noch nicht ganz klare Weise, Dinge tun, die in Gottes Augen absolut nicht wohlgefällig sind. Nun, was geschieht heute schon? Und wie genau wird es zu all dem kommen, was ich jetzt bereits schon kurz erwähnt habe? Wissen Sie, die Geschichte wiederholt sich oftmals. Es heißt ja auch, dass wenn wir nicht aus den Fehlern der Geschichte lernen, dann müssen wir sie wiederholen. Und der Prediger, Salomo, schreibt ja auch, dass es nichts Neues gibt unter der Sonne. So schauen wir uns einmal an, was damals geschah, als der erste Tempel von Salomo erbaut wurde. Da gibt es einen interessanten Hinweis in 1. Könige, Kapitel 4. 1. Könige, Kapitel 4 und in Vers 15. Nehmen wir 1. Könige, Kapitel 5 und Vers 15. Und Hiram, der König von Tyros, sandte seine Boten zu Salomo. Denn er hatte gehört, dass sie ihn zum König gesalbt hatten an seines Vaters Statt. Denn Hiram liebte David sein Leben lang. Und Salomo sandte zu Hiram und ließ ihm sagen, du weißt, dass mein Vater David nicht ein Haus bauen konnte dem Namen des Herrn, seines Gottes, um des Krieges willen, der um ihn her war, bis der Herr seine Feinde unter seine Füße gab. Nun aber hat mir der Herr, mein Gott, Ruhe gegeben ringsum, so dass kein Widersacher noch ein böses Hindernis mehr da ist. Siehe, so gedenke ich, dem Namen des Herrn meines Gottes ein Haus zu bauen, wie der Herr zu meinem Vater David gesagt hat. Dein Sohn, den ich in deiner Stadt auf deinem Thron setzen werde, der soll meinem Namen das Haus bauen. Jetzt Vers 20. So befiehl nun, dass man mir Zedern vom Libanon fällt, und meine Knechte sollen mit deinen Knechten sein. Und den Lohn deiner Knechte will ich dir geben, alles wie du sagst, denn du weißt, dass bei uns niemand ist, der Holz zu hauen versteht, wie die Sidonier. Also hier war jetzt der Hiram, der hat geholfen, in dieser Weise geholfen, den ersten Tempel zu bauen. Und was den zweiten Tempel angeht, unter Zerubbabel und Josua, da gab es auch Unterstützung, finanzielle Unterstützung, anderweitige Unterstützung, hauptsächlich durch den König Kyros, sodann durch den König Darius und durch den König Artaxerxes und auch durch andere Fremde. Schauen wir uns an, was Esra, Kapitel 1 und Vers 4 uns sagt. Esra, Kapitel 1 und Vers 4. Und das sagt jetzt der König Kyras in seinem Erlass. Und wo auch immer einer übrig geblieben ist, dem sollen die Leute des Ortes, an dem er als Fremdling gelebt hat, helfen. Mit Silber und Gold, Gut und Vieh, neben der freiwilligen Gabe für das Haus Gottes zu Jerusalem. Und dann auch in Vers 7, Esra 1 und Vers 7. Und der König Kyras gab heraus die Geräte des Hauses des Herrn, die Nebukadnezar aus Jerusalem genommen hatte und in das Haus seines Gottes gebracht hatte. Und dann, wenn es um den König Darius geht, der später an die Macht kam, der hat auch geholfen. Und zwar auf sehr interessante Weise. Esra, Kapitel 6, angefangen Vers 7. Und das ist das, was der Darius erließ. Lasst sie arbeiten an diesem Hause Gottes. Er spricht hier von den Juden. Der Statthalter der Juden und die Ältesten der Juden mögen das Haus Gottes an seiner früheren Stätte wieder aufbauen. Auch ist von mir befohlen worden, was ihr mit den Ältesten der Juden tun sollt, um dieses Haus Gottes zu bauen, nämlich, dass man aus des Königs Einkünften, aus den Steuern von jenseits des Euphrat, mit Sorgfalt den Leuten die Kosten bezahle, damit sie nicht aufgehalten werden. Und dann geht es sogar auch darauf ein, dass Opfer erbracht werden würden. Er unterstützt dies und schauen wir uns an, wie er dies unterstützt. Vers 9. Und was sie bedürfen an Stieren, Widdern und Lämmern zum Brandopfer für den Gott des Himmels, an Weizen, Salz, Wein und Öl, nach dem Wort der Priester in Jerusalem, das soll man ihnen täglich geben. Und es soll nicht lässig geschehen, damit sie opfern zum lieblichen Geruch, dem Gott des Himmels und bitten für das Leben des Königs und seiner Kinder. Also auch hier im Zeitpunkt des Erbauens des zweiten Tempels hatten Fremde, wenn man das so sagen will, mitgeholfen, mitgewirkt an dem Bau. Wir hatten gesehen, dass die Juden bereits begonnen hatten, auf dem Tempelberg Opfer zu erbringen, noch bevor der Tempel errichtet worden war. Und hier hatten die Fremden auch insoweit diese Opfer unterstützt. Und das ist sehr interessant. Und ich möchte jetzt die Zeit nehmen, zunächst einmal auf Artikel einzugehen, die wir veröffentlicht haben. Wir haben ja seit Mitte des Jahres begonnen, wöchentlich Artikel zu veröffentlichen, auf unserer Webseite zu posten unter dem Titel Aktuelle Weltnachrichten. Ich hoffe, Sie verfolgen diese Artikel sehr genau, denn sie erklären Ihnen anhand der Bibel, was in der Welt vor sich geht und was für eine Bedeutung diese Ereignisse haben. Die meisten heute, die sich so die Nachrichten anschauen, wenn sie sie sich anschauen oder auf dem Internet Nachrichten finden, die sind ja so total isoliert und in meisten Fällen auch total unerheblich und bedeutungslos. Es geht um Nachrichten, die von Bedeutung sind, im Hinblick auf biblische Prophezeiung. Und da haben wir zum Beispiel, ich gehe jetzt mal rückwärts, ich fange mit dem 18. November an, Folgendes zitiert, und zwar ein Artikel von der Breaking Israel News. Und da heißt es, dass ein Sprecher der Tempelorganisation in Jerusalem, die sehr darum bemüht sind, einen Tempel bauen zu wollen, der sagte, das Bauwerk des Felsendoms kann an einen anderen Ort auf dem Tempelberg oder in Jerusalem verlegt werden. Es könnte sogar nach Mekka transferiert werden. Die Jerusalem Post schrieb am 5. Dezember, laut einem Sprecher der Besuchervertretergruppe geht es darum, dass die ultimative Vision die ist, dass der Tempel auf dem Tempelberg wieder aufgebaut wird. Breaking Israel News schrieb am 24. Oktober, dass ein Hamas-Abgeordneter Folgendes sagte. Es sei dies eine unverhohlene Provokation, es den Juden zu erlauben, Religionsfreiheit auf dem Tempelberg auszuüben, und warnte, dass israelische Beamte danach trachten, die Al-Aqsa-Moschee abzureißen und den Tempel auf ihren Ruinen zu bauen. Und dann wurde in dem Artikel auch darauf hingewiesen, dass fast 1800 Juden, was beispiellos war, den Tempelberg in Jerusalem anlässlich des jährlichen jüdischen Trauertages für die Zerstörung des ersten und des zweiten Tempels bestiegen haben. Und jetzt hat man damit begonnen, auch Juden zuzulassen, mehr oder weniger zuzulassen, auf dem Tempelberg zu beten. Das war bislang ja nicht von praktischer Seite her erlaubt. Breaking Israel News schrieb am 5. September. Der Vorsitzende der Partei Otzma Yehudit und seine Partei haben für den Bau des dritten Tempels sich ausgesprochen. Und dann schrieb Breaking Israel News am 29. September, der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu, der ein Levit ist, sagte seinen Auftritt vor der UN-Generalversammlung ab, angeblich wegen Koalitionsverhandlungen unter Hochdruck, aber es könnte sein, dass er dem Wunsch seines Außenministers Yisrael Katz nachkam, der ein Kohen ist. Was ist ein Kohen? Ein Kohen ist ein Nachkomme des Priesters Aaron. Und der Außenminister Katz hat dann Folgendes gesagt. Er wird wie folgt hier zitiert. Seine Rede war kurz und bündig, schloss aber mit einer absoluten Bombe. Katz zitierte den Propheten Jesaja auf Hebräisch und Englisch. Ich werde sie zu meinem heiligen Berg bringen und sie in meinem Bethaus erfreuen. Ihre Brandopfer und ihre Schlachtopfer sollen mir wohlgefällig sein auf meinem Altar, denn mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker. Vergleiche Jesaja 56, Vers 7. Katz erfüllte dann seinen biblisch vorgeschriebenen Dienst als einer der Nachkommen des Priesters Aaron, indem er das versammelte Volk segnete. Was hat Katz hier getan? Er hat als ein Nachkomme des Priesters Aaron nicht nur die Versammlung gesegnet, sondern hat auch darauf hingewiesen, ein dritter Tempel wird gebaut werden. Und Schlachtopfer und Brandopfer werden erbracht werden auf dem Tempelberg. Ob das jetzt die Versammlung, die UN-Versammlung da jetzt kapiert hat oder nicht. Breaking Israel News schrieb am 29. Juli, der ehemalige Rabbiner der Altstadt von Jerusalem und einer der führenden Rabbiner in Israel sagte heute in einem Interview, wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um den Tempel zu bauen. Aber nicht nur das. Der Rabbiner fügte hinzu, dass es eine Mitzwa gibt, um den Tempel zu bauen. Was ist eine Mitzwa? Ein Gebot. Er sagte, wir haben das Gebot von Gott, den dritten Tempel zu bauen, vor der Ankunft des Messias. Darum geht es. Aber es geht noch um mehr. Wir hatten ja von Fremden gesprochen, die daran teilhaben werden, die vielleicht sehr instrumentiv und instrumental daran beteiligt sein werden, dass der dritte Tempel gebaut wird. Nun, diejenigen von Ihnen, die uns schon länger zuhören und unsere Literatur lesen, die wissen, dass wir davon ausgehen, dass dieser Fremde unter anderem kein anderer sein wird als Donald Trump. Und das ist sehr interessant. Er wurde bereits schon mehrfach mit König Tyros verglichen. Man hat sogar auch eine Medaille hergestellt. Auf der einen Seite sieht man den Tempel, auf der anderen Seite sieht man Trump und Kyros zusammen. Aber hier schrieb die Huffington Post am 25. November. Der scheidende Energieminister Rick Perry sagte, dass der Präsident der Auserwählte sei, der von Gott gesandt wurde, um über Amerika zu herrschen. Aber nicht nur über Amerika. Der Außenminister Mike Pompeo, laut Artikel der Huffington Post, sagte im März, dass es möglich ist, dass Trump geschickt wurde, um das jüdische Volk zu retten. Und dann fügte die Daily Mail hinzu, Trump bezeichnete sich selbst als den Auserwählten, als er seine Rolle beschrieb, es mit China in Bezug auf Handelspraktiken aufzunehmen. Jemand musste es tun, sagte er Ende August, Reportern vor dem Weißen Haus. Ich bin der Auserwählte, sagte er und blickte nach oben und er streckte dabei seine Hände aus. Jemand musste es tun, also nehme ich es mit China auf, sagte er. Aber es geht nicht nur um seine Auserwählung, wie er meint, im Hinblick auf China. Am 13. November veröffentlichte Breaking Israel News einen Artikel mit der folgenden Überschrift. Trump als König zu segnen zeigt, dass er der letzte Präsident vor der Rückkehr der Davidischen Dynastie ist. Die Davidische Dynastie beginnt ja, nachdem der Messias zurückgekommen ist. Und dann fuhr der Artikel wie folgt fort. Rabbi Josef Jitschak Jacobson rezitierte den Segen, der einem nicht-jüdischen Herrscher verkündet wird. Die Menge antwortete mit einem enthusiastischen Amen und Ausrufen von 4 weitere Jahre. Der Talmud sagt, dass es ein Mitzwa, also wiederum ein Tora-Gebot ist, dass ein Jude keine Mühen scheuen soll, um Herrscher und Könige zu identifizieren, ob sie nun jüdisch oder nicht-jüdisch sind. Obwohl es wahr ist, dass Trump technisch gesehen kein König ist, ist er aber der mächtigste Herrscher der Welt, sagte Rabbi Hollander der Breaking Israel News. In diesem Sinne ist Trump sogar noch mehr als ein König, noch mehr als andere Könige. Das ist interessant im Hinblick auf das, was wir nachher besprechen werden. Der Artikel fährt fort, dass der Rabbiner Shlomo Yitzchaki, ein mittelalterlicher Kommentator, erklärte, dass diese Mitzwa, also dieses Gebot, den Juden obliegt, die das Kommen des Messias sehen werden. So hat man jetzt alles das zusammengefügt und gesagt, aha, jetzt wurde der Präsident Trump insoweit gesegnet, dieses Gebot, der Mitzwa ist erfüllt worden, wir werden jetzt das Kommen des Messias erleben. Breaking Israel News schrieb am 11. November, dass der Sanhedrin eine Erklärung herausgegeben hat, wonach möglicherweise Präsident Trump die Rolle des gesalbten Königs übernehmen wird, der die Bemühungen um den Bau des Tempels leiten soll. Rabbi Hillel Weiss, der Sprecher des Sanhedrins, betonte, dass die Rolle von Kyros als gesalbter König eine bestimmte Aufgabe war. Es muss eine zentrale Figur geben. Zu seiner Zeit war es Kyros, sagte Rabbi Weiss und stellte fest, dass der Sanhedrin oder Sanhedrin Präsident Trump mit dem persischen König verglichen hatte. Und dann schrieb die Washington Post am 1. November. Netanyahu, Benjamin Netanyahu, hat Trump zu einem der einzigartigen nicht-jüdischen Helden auf dem langen Weg der jüdischen Geschichte erklärt und seine Tat mit denen des britischen Lord Balfour, des Präsidenten Harry Truman und Kyros des Großen verglichen. Dann haben wir eine sehr interessante Artikelserie hier von der Breaking Israel News vom 5. August, wo es wie folgt heißt. Jüdische Quellen deuten darauf hin, dass die Allianz zwischen den USA und Israel der prophetische, endzeitliche Auftakt zum Bau des dritten Tempels ist. Einige Experten glauben, dass Präsident Trump viele der Anforderungen erfüllt, die dies ermöglichen werden. Und wir haben dann folgenden Kommentar dazu abgegeben. Die Bibel prophezeit eindeutig, dass vor der Wiederkunft Christi in Jerusalem ein massiver dritter Tempel gebaut wird, und es ist in der Tat sehr wahrscheinlich, dass Präsident Trump in irgendeiner Weise zu dieser Entwicklung beitragen wird, wie er damals Kyros dazu beigetragen hat. Interessant war auch die Mitteilung in dem Artikel der Breaking Israel News, dass Präsident Trump bei den jüdischen Rabbinern nachgefragt habe. Seine Tochter ist ja auch jemand, der zum jüdischen Glauben konvertiert ist. Der Schwiegersohn ist ja selbst Jude. Also der soll jetzt bei den jüdischen Rabbinern nachgefragt haben, wann der Messias komme, scheinbar um sich auf seine, das heißt Trumps Rolle, bezüglich des Tempelbaus vorzubereiten. Es sieht also ganz danach aus, dass Trump auch davon ausgeht, dass er dazu ausersehen ist, am Bau des dritten Tempels sich zu beteiligen. Und dann schrieb Mint Press News am 24. Juni. 2013 erklärte der israelische Landwirtschaftsminister Uri Ariel, wir müssen einen echten Tempel auf dem Tempelberg bauen. Ariel erklärte, dass der neue jüdische Tempel auf dem Gelände gebaut werden muss, auf dem sich die Al-Aqsa-Moschee derzeit befindet. In den letzten Jahren, heißt es in diesem Artikel, ist eine jahrhundertealte Anstrengung einer einst kleinen Gruppe von Extremisten in Israel zunehmend populär geworden, wobei prominente Politiker, religiöse Persönlichkeiten und politische Parteien für die Zerstörung des Felsendoms und der Al-Aqsa-Moschee eintreten, um eine spezifische Interpretation einer Endzeitprophezeiung zu erfüllen. Diese Bewegung hat mächtige Verbündete gewonnen, nicht nur in der israelischen Regierung, sondern auch unter vielen evangelischen Christen in den Vereinigten Staaten. Darunter führende Persönlichkeiten in der Trump-Administration, die auch der Meinung sind, dass die Zerstörung von Al-Aqsa und der Wiederaufbau eines jüdischen Tempels Voraussetzung für die Erfüllung der Prophezeiung sind. Angesichts des Einflusses solcher Bewegungen auf die israelische und US-amerikanische Regierung drängen diese Überzeugungen des aktiven Messianismus die Welt in einen gefährlichen Krieg. Und unser damaliger Kommentar war, uns sind keine evangelischen Christen in den USA bekannt, die sich offen für die Zerstörung des Felsendoms und der Al-Aqsa-Moschee einsetzen, aber es gibt viele, die in irgendeiner Weise an der Vorbereitung des Baus des prophezeiten dritten Tempels auf dem Tempelberg mitwirken. In unserer Ausgabe, die am Freitag erscheinen wird, aber ich gebe diese Predigt ja bereits heute am Dienstag, da muss ich also aus dem Englischen ein bisschen hier Ihnen etwas mitteilen, aber da werden wir darauf eingehen, dass zum Beispiel Boris Johnson, der nun ja gerade überwältigend den Sieg davongetragen hat und der Brexit ist jetzt eine total klare Angelegenheit. Er hat sich als einen leidenschaftlichen Zionisten ausgegeben, der eine sehr enge Beziehung hat zu Israel. Jetzt haben wir mit anderen Worten drei interessante Persönlichkeiten. Donald Trump, Boris Johnson, die ja nun auch eine Freundschaft miteinander haben, und Benjamin Netanyahu, der nach wie vor Premierminister ist und auch bleibt, bis es zu einer neuen Regierung gekommen ist. Ist das alles Zufall, dass diese drei diese enge Freundschaft miteinander haben? Und dass also alle drei auch leidenschaftliche Befürworter der israelischen Sache sind, natürlich unter anderem auch, wie es aussieht, des Baus des dritten Tempels. Die Jerusalem Post schrieb am 12. Dezember, dass es Leute gibt, die sogar jetzt behaupten, Jesus Christus sei Palästinenser gewesen. Aber zunächst schrieb sie auch davon, dass das ultimative Ziel was zurzeit stattfindet auf dem Tempelberg, das ist, dass Opfer im Tempel erbracht werden sollen. Und es war jetzt nicht die Jerusalem Post, es war jetzt die Breaking Israel News Ausgabe vom 12. Dezember, die sagte, dass es also wirklich jetzt mehr und mehr Leute gibt, die davon ausgehen, dass Jesus Palästinenser war. Und er schreibt natürlich, dass es Blödsinn ist. Palästinenser gab es überhaupt gar nicht. Die kamen erst später, unter dem Namen wurden die erst bekannt. Christus war natürlich klar ein Nachfolger aus dem Hause Juda. Aber er sagt, diese falsche Idee geht auch Hand in Hand mit der Idee, dass der Tempelberg, oder vielmehr der Tempel, gar nicht auf dem Tempelberg erbaut war, also der erste und der zweite Tempel nicht. Und dass von daher die Idee, den dritten Tempel dort zu bauen, total verkehrt sei. Und er schreibt, aber die historische und die biblische Realität ist die, dass eben tatsächlich der Tempel auf dem Tempelberg gestanden hat, der erste und der zweite, und da wird auch der dritte Tempel stehen. Und er schreibt, dass sogar der islamische Waqf, W-A-K-F, das ist also ein Institut des islamischen Rechtes, im Jahr 1925 dokumentiert hat, dass der salomonische Tempel in der Tat auf dem Tempelberg gestanden hat. Und dann wurde mir heute Morgen noch ein interessanter Artikel zugesandt von einem Mitglied der Zeitschrift Israel Heute vom 13. Dezember 2019. Und da heißt es hier, seit einiger Zeit macht in der christlichen Welt eine Theorie die Runde, die besagt, dass Salomos Tempel nicht auf dem Berg Moria gestanden habe, sondern entlang des südlichen Abhangs der Stadt David. Nicht wenige evangelikale Christen haben sich mit dieser Idee schon angefreundet. Bedeutet sie doch, dass der jüdische Tempel erbaut werden könnte, ohne dass die Moscheen auf dem Tempelberg zerstört werden müssten, was den Dritten Weltkrieg auslösen könnte? Nun, Eli Shukran, einer der anerkanntesten Archäologen im Heiligen Lande, wurde befragt, ob er denn auch diese Theorie vertritt. Und er antwortete, es ist falsch. Jemand hat ein Buch geschrieben, dass ich diese Theorie unterstütze oder zumindest der Vorstellung nicht abgeneigt sei. Diese Theorien gibt es schon seit geraumer Zeit, doch lassen Sie mich eines klarstellen. Der jüdische Tempel war auf dem Tempelberg auf der höchsten Erhebung des Berges Moria. Der Tempel stand auf jeden Fall auf dem Tempelberg. Und das ist auch das, was wir klar und deutlich glauben und aus allem, was wir gesehen haben, schlussfolgern müssen. Trump hat es bewirkt, dass die amerikanische Botschaft nach Jerusalem verlegt wurde. Viele Präsidenten haben davon gesprochen. Niemand hat es bewirkt, bewirken wollen. Er hat es getan. Es gibt jetzt Diskussionen über die Einnahme des Jordantales. Wie ich sagte, jüdische Gebete werden bereits auf dem Tempelberg akzeptiert mit dem erklärten Ziel, dort Tieropfer im Tempel zu bringen. Und so wissen wir, dass Tieropfer erbracht werden, dass sie aber dann auch unterdrückt werden. Nun, wir wissen nicht, wie lange sie erbracht werden. Wir wissen aber, dass sie für 2300 Abende und Morgen unterdrückt werden. Und das bedeutet 1150 Tage, weil nämlich die Tieropfer sowohl am Morgen als auch am Abend gebracht wurden und gebracht werden. In Daniel Kapitel 8 lesen wir einmal etwas Näheres hierüber. Daniel Kapitel 8. Und lesen wir angefangen in Vers 9. Und aus einem von ihnen, es geht um die vorhergehenden Könige und Herrscher, wuchs ein kleines Horn, das wurde sehr groß nach Süden, nach Osten, nach dem herrlichen Lande hin. Und es wuchs bis an das Heer des Himmels. Natürlich, zunächst einmal geht es um Antiochos Epiphanes, aber es ist dies eine Vorerfüllung von dem, was noch kommen wird. Und er warf einige von dem Heer und von den Sternen zur Erde und zertrat sie. Ja, es wuchs bis zum Fürsten des Heeres und nahm ihm das tägliche Opfer weg und verwüstete die Wohnung seines Heiligtums. Und es wurde ein frevelhaftes Opfer an die Stelle des täglichen Opfers eingesetzt. Und das Horn warf die Wahrheit zu Boden und was es tat, gelang ihm. Und ich hörte aber einen Heiligen reden und ein anderer Heiliger sprach zu dem, der da redete, wie lange gilt dies Gesicht vom täglichen Opfer, vom verwüstenden Frevel und das Heiligtum und Heer ausgeliefert und zertreten werden? Und er antwortete mir, bis 2300 Abende und Morgen vergangen sind, dann wird das Heiligtum wieder sein Recht erhalten oder, wie wir auch gesehen hatten, wie es übersetzt werden kann, gereinigt werden. Es geht also um die Unterdrückung des Opfers, des täglichen Opfers, für 1150 Tage. Diese Unterdrückung geschieht, wenn das Tier den Groll der Verwüstung im Heiligtum aufstellen und anstelle des täglichen Opfers, wie wir gerade gelesen haben, ein frevelhaftes Opfer einsetzen wird. Und das wird geschehen, wenn das Tier und der falsche Prophet ins gelobte Land einfallen und Jerusalem einnehmen werden. Und das ist klar und deutlich prophezeit. In Daniel Kapitel 11 lesen wir die Verse 41 bis 45. Daniel 11 und Vers 41. Er wird in das herrliche Land einfallen. Das ist dieser König des Nordens, der eben auch das Tier genannt wird. Das Tier aus dem Buch der Offenbarung. Und viele werden umkommen. Es werden aber seiner Hand entrinnen Edom, Moab und die Hauptleute der Ammoniter. Und er wird seine Hand ausstrecken nach den Ländern und Ägypten wird ihm nicht entrinnen, sondern er wird Herr werden über die goldenen und silbernen Schätze und über alle Kostbarkeiten Ägyptens und Libyer und Kuschiter werden ihm folgen müssen. Es werden ihn aber Gerüchte erschrecken aus Osten und Norden und er wird mit großer Macht oder mit großem Grimm ausziehen, um viele zu verderben und zu vertilgen und zu vertilgen. Vers 45, und er wird seine prächtigen Zelte aufschlagen zwischen dem Meer und dem herrlichen heiligen Berg, also in Jerusalem. Was wird mit ihm ein Ende nehmen und niemand wird ihm helfen. Also hier werden Länder erwähnt, die von ihm überrannt werden, eingenommen werden. Und neben Jerusalem, Israel, werden Ägypten, Libyen und Äthiopien erwähnt. Die werden seiner Hand nicht entrinnen, wie es heißt. Aber andere Länder werden seiner Hand scheinbar entrinnen, Edom, Türkei, Moab, Irak, Hauptleute der Ammoniter, Bezugnahme auf Jordanien. Interessant ist nun, dass das Tier zuvor, bevor er jetzt einmarschiert im Nahen Osten, mit einigen arabischen Staaten einen Bund geschlossen haben wird. Und zwar mit dem Ziel, Israel zu vernichten. Es geht um Israel, hauptsächlich um den Staat Israel, aber es kann eben auch um das Haus Israel gehen. Und diese Länder aber, die werden in Daniel 11 nicht erwähnt, als solche, die das Tier okkupieren wird. Die werden seiner Hand entrinnen. Und schauen wir uns einmal an, in Psalm 83, was hierzu gesagt wird. Psalm 83, die Verse 5 bis 9. Wohlan sprechen sie, es geht jetzt um diese Feinde Israels, lasst sie uns ausrotten, dass sie kein Volk mehr seien und des Namens Israel nicht mehr gedacht werde. Ja, sie haben einmütig beraten und haben einen Bund wider dich gemacht, die Zelte Edoms und die Ismaeliter, Saudi-Arabien, Moab und die Hagariter, Gebal, Ammon, Jordanien, Amalek, die Philister mit denen von Tyros und auch Assur, das moderne Assur, kann man heute in Deutschland und Österreich antreffen, hat sich zu ihnen geschlagen. Sie helfen den Söhnen Lot. Wiederum eine Andeutung im Hinblick auf Jordanien. Nun, wenn also der Einmarsch des Tieres in Jerusalem erfolgt, vielleicht auch auf Betreiben und mit Unterstützung einiger dieser Länder und Völker, die hier in Psalm 83 erwähnt werden, dann geschieht zugleich ein Krieg mit dem Haus Israel. Hauptsächlich mit Großbritannien und mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Doch bevor es dazu kommt, da wird es bereits schon zu Konflikten gekommen sein. Lokalen Kriegen, könnte man sagen. In Hosea Kapitel 5 wird etwas dazu gesagt. Hosea 5, die Verse 12 bis 14. Ich aber war für Ephraim wie Eiter und wie Knochenfraß für das Haus Juda. Haus Juda, hauptsächlich das Haus Israel, mit anderen Worten, nicht das Haus Israel, sondern der Staat Israel. Aber Ephraim, wie wir bereits wissen, ein Nachfahre von Josef, der ein Nachfahre von Jakob war oder auch Israel genannt, der Erstgeborene, hauptsächlich heute in Großbritannien zu finden und in anderen Ländern, die einmal zu dem englischen Commonwealth gehört hatten, auch Kanada. Aber Ephraim kann auch als allgemeine Bezeichnung auf das gesamte Haus Israel bezogen werden, wenn nicht ausdrücklich auch Israel oder Manasse erwähnt werden. Aber hier heißt es, ich war für Ephraim wie Eiter und wie Knochenfraß für das Haus Juda. Und als Ephraim seine Krankheit sah und Juda sein Geschwür oder seine Wunde, da zog Ephraim hin nach Assur und wie es übersetzt heißen sollte, wie es die Menge Bibel auch bringt, und das Reich Juda sandte zum Großkönig. Also sowohl Ephraim als auch Juda suchen Hilfe beim Großkönig, der auch als König Jareb übersetzt wird. Und Jareb bedeutet so viel wie Rächer oder Streitsüchtiger. Aber wie heißt es jetzt weiter? Der kann euch nicht heilen, noch euer Geschwür oder eure Wunde entfernen. Denn ich bin für Ephraim wie ein Löwe und für das Haus Juda wie ein junger Löwe. Ich reiße sie und gehe davon. Ich schleppe sie weg und niemand kann sie retten. Wo hier von Großkönig die Rede ist, schreibt die Lutherbibel 2009 König Jareb. Was ist diese Wunde, die Juda erhalten wird, noch bevor es zu diesem Einmarsch scheinbar im Nahen Osten durch das Tier kommen wird? Nun, einige sagen, es könnte ein Krieg sein zwischen Juda und dem Iran. Und in der Tat wird in Jesaja 22 und Vers 6 von dem Iran gesprochen, der scheinbar sich in einem Krieg mit Juda befindet. Aber das geht hauptsächlich hier um eine Endzeitprophezeiung, wenn alle Völker sich gegen Jerusalem versammeln werden. Und natürlich wird Iran auch dabei sein, wie die Könige des Ostens. Es kann aber eine Vorerfüllung sein. Es kann in der Tat sein, dass diese Wunde durch einen Krieg zwischen dem Staat Israel und dem Iran erfolgt. Nun, der Einmarsch selbst durch das Tier, der wird erfolgen, wenn der Tempelberg entweder bereits gebaut ist oder kurz dabei ist, zum Abschluss zu kommen. Denn dann wird der Tumult so groß sein, dass Europa gegen die Einwände von Amerika und England eingreifen wird. Und dann wird es zu dem atomaren Krieg kommen, diesem nuklearen atomaren Weltkrieg. Wenn alle drei Mächte zunächst einmal, alle drei Mächte, Amerika, Großbritannien und der Staat Israel zusammenfallen. In Hosea Kapitel 5 und Vers 5 heißt es, wieder Israel zeugt seine Hoffart, sein Stolz, Israel und Ephraim straucheln durch ihre Schuld, auch Juda ist mit ihnen gestrauchelt. Aber eine bessere Übersetzung findet sich in der Lutherbibel 1984. Darum sollen Israel und Ephraim fallen. Wenn jetzt Israel und Ephraim erwähnt werden, bezieht sich jetzt Ephraim natürlich auf Großbritannien hauptsächlich und Israel auf Manasse oder die Vereinigten Staaten von Amerika. Also die alle, beide sollen fallen, um ihrer Schuld willen. Auch Juda soll mit ihnen fallen. Der Fall von Amerika und von Großbritannien und von dem Staat Israel wird zur scheinbar gleichen Zeit stattfinden. Und dann, aber vielleicht auch schon kurz vorher, wird es sogar zu Unstimmigkeiten unter diesen drei Nationen gekommen sein. Und das lesen wir in Jesaja Kapitel 9, angefangen in Vers 18. Also diese freundschaftliche Beziehung, die ist auch nur ein bisschen oberflächlich. Und sie wird schon dazu führen, dass am Schluss es doch wieder zu Unstimmigkeiten auch insoweit kommt. Jesaja 9 und Vers 18. Aber erst nachdem alles das, was ich bereits hier beschrieben habe, erfüllt worden ist. Also der Tempel ist gebaut worden. Tieropfer sind erbracht worden. Jesaja 9, Vers 18. Im Zorn des Herrn Zebaoth verbrannte das Land und das Volk wurde ein Fraß des Feuers. Keiner schonte den anderen. Sie verschlangen zur Rechten und litten Hunger. Sie fraßen zur Linken und wurden doch nicht satt. Ein jeder fraß das Fleisch seines Arms. Manasse, den Ephraim, Ephraim, den Manasse und sie beide miteinander gegen Juda. Schauen Sie, dazu wird es kommen. Und Jesaja 9 steht vor Jesaja 10. Und Jesaja 10 beschreibt den Einmarsch des Reiches Assyrien ins gelobte Land. Also es sieht so aus, dass also die Ereignisse, die hier in Jesaja 9 beschrieben werden, kurz zuvor stattfinden. Aber dann, wenn diese europäische Armee, diese 10 Nationen oder Nationengruppen, die sich noch bilden werden, diese 10 Hörner, diese 10 Zehen unter der Herrschaft, der Macht des Tieres, des Königs von Assyrien, wenn die dann einschreiten ins gelobte Land, ist scheinbar bereits schon diese Unstimmigkeit zwischen diesen drei Nationen erfolgt. Vielleicht erfolgt sie aufgrund von irgendwelcher Eifersucht, denn in Jesaja Kapitel 11 und in Vers 13 lesen wir, dass es dazu kommen wird in der Endzeit, und zwar nach der Wiederkunft Christi, der Neid Ephraims wird aufhören und die Feinde Judas werden ausgerottet. Ephraim wird nicht mehr neidisch sein auf Juda und Juda Ephraim nicht mehr Feind. Also scheinbar vorher gab es da diese Eifersucht, diesen Neid, aus welchen Gründen auch immer, und feindschaftliche Beziehungen kurz vor der Wiederkunft Christi. Aber dieser Blitzkrieg, den kann man ruhig so nennen, dieser Blitzkrieg Europas gegen Israel, die USA und Großbritannien, wird sehr schnell entschieden sein. Der wird nicht allzu lange dauern. Und ich hatte eine Predigt gegeben im August diesen Jahres mit dem Titel »Werden Amerika, England und Israel in einem Monat zerstört werden?« Und ich möchte hier an dieser Stelle kurz noch darauf eingehen, noch einmal. Und zwar in Hosea Kapitel 5. Hosea Kapitel 5 und Vers 7. Da wird uns Folgendes gesagt. Zunächst einmal lese ich jetzt aus der revidierten Lutherbibel 2017. Dem Herrn sind sie untreu geworden und zeugten fremde Kinder. Jetzt wird sie einen Verderber fressen samt ihrem Erbteil. Nun, die Schlachterbibel übersetzt weitaus genauer. Jetzt wird der Neumond sie fressen. Und so schreibt es auch die Lutherbibel 1981, 1984 und 2009. Die Elberfelder Bibel schreibt, nun wird sie ein Neumond und dann in Klammern als Anmerkung oder ein einziger Monat verzehren mit ihren Grundstücken. Nun wird sie ein Neumond, ein Monat verzehren mit ihren Grundstücken. Wer ist hier angesprochen? Nun, Vers 5 sagt es uns, wer hier gemeint ist. Wir hatten das ja gerade gelesen. Israel, Ephraim und Juda. Alle diese drei, heißt es, werden durch einen Neumond gefressen werden oder sie werden zu Fall kommen innerhalb eines einzigen Monats. Neumond oder Monat. Mit anderen Worten, dieser Krieg soll in einem Monat entschieden sein, wenn das Tier beginnt, diese nukleare Attacke auf Amerika, auf England, Großbritannien und auf den Staat Israel vorzunehmen. Und die wird auch so ungefähr zu einem gleichen Zeitpunkt erfolgen. Das bedeutet jetzt nicht unbedingt 30 Tage. Es geht um eine sehr kurze Frist. Wir lesen zum Beispiel, dass das Tier für eine Stunde herrschen wird und andere Stellen sagen uns so ungefähr 3,5 Jahre. Könnte ein wenig kürzer sein während der Zeit der großen Trübsal. Der Tag des Herrn, es geht um den Tag des Herrn, der dauert ein Jahr. Die Hoffnung für alle schreibt hier, darum werden sie in kürzester Zeit vernichtet mit allem, was ihnen gehört. Es geht um eine totale Vernichtung. Und wir lesen an anderen Stellen, dass diejenigen, die überleben in Amerika, in Großbritannien, versklavt werden. Und die werden in die Sklaverei geführt werden, aus den Ländern heraus, scheinbar in den meisten Fällen. Und in Gegenden, in Europa, auch in Ägypten, was zum Beispiel Juda angeht. Es gibt eine weitere Stelle in Sacharja Kapitel 11, die ebenfalls von einem Monat spricht, also von einer sehr kurzen Zeitspanne. Die Parallelität ist bemerkenswert. Sacharja 11 und Vers 8. Und ich vertilgte die drei Hirten, in einem einzigen Monat. Und ich mochte sie nicht mehr, wie auch sie mich nicht mehr wollten. Nun, wie ich in der Predigt im August ausführte, gibt es da verschiedene Möglichkeiten, wie diese Stelle zu verstehen ist. Sie könnte sehr wohl so zu verstehen sein, dass sie sich auf drei Mächte bezieht. Nicht nur um drei Persönlichkeiten, sondern um drei Mächte, die von diesen drei Persönlichkeiten angeführt werden. Es geht nämlich um mehr, um nur drei Persönlichkeiten. Schauen wir uns Vers 6 an, was Gott hier sagt. Der Zusammenhang ist wichtig. Darum will ich auch nicht mehr schonen die Bewohner des Landes, spricht der Herr. Und siehe, ich will die Leute fallen lassen, einen jeden in die Hand des anderen und in die Hand seines Königs. Sie werden das Land zerschlagen und ich will sie nicht erretten aus ihrer Hand. Und dann auch in Vers 9, und ich sprach, ich will euch nicht mehr hüten, was da stirbt, das sterbe, was verschmachtet, das verschmachte, und von den übrig gebliebenen fresse ein jeder des anderen Fleisch. Also es geht um mehr als nur um diese drei Führer. Aber diese drei Führer werden ganz spezifisch angesprochen. Und wenn man sich jetzt noch einmal diese andere Stelle in Hosea anschaut, dann sieht es so aus, dass es um diese drei Führer geht, diese drei Hirten der drei Mächte, die in einem Monat fallen werden. Mit anderen Worten, die Führer fallen zusammen mit den Mächten. Und es könnte hier um politische, religiöse und königliche Anführer dieser Mächte gehen. Denn es gibt hier eine interessante Stelle in Hosea Kapitel 10 und in Vers 15. Denn die Zeit wird kommen, wo das, was hier gesagt wird, in Erfüllung gehen wird. Hosea Kapitel 10 und Vers 15. Da heißt es, so soll's euch zu Bethel auch ergehen, um eurer großen Bosheit willen. Bei Morgengrauen ist völlig vernichtet der König Israels. Völlig vernichtet oder er wird nicht mehr existieren. Es wird ihn nicht mehr geben, der König von Israel. Nein, das könnte sich auf das königliche Haus in Großbritannien beziehen. Das könnte sich aber auch auf die Vereinigten Staaten von Amerika beziehen, denn wir hatten ja gesehen, Präsident Trump wird sogar noch als ein größerer König angesehen als richtige, wahre Könige. Und wie Israel, der Staat Israel, wie Großbritannien und wie die Vereinigten Staaten in einer sehr kurzen Frist vernichtet werden, wird dann letztlich auch das moderne Babylon ganz schnell durch die modernen Meder zerstört werden. Und wir lesen das in Offenbarung Kapitel 18 und Vers 8 und in Offenbarung 18 und Vers 10. Und in Offenbarung 18 und Vers 19, dort heißt es, Babylon ist in einer Stunde, an einem Tag zerstört worden. Aber auch da muss das nicht unbedingt jetzt ein buchstäblicher Tag sein von 24 Stunden. Es geht um eine sehr kurze Frist. Es wird sich alles sehr schnell abspielen. In dem Augenblick, wo dieser nukleare Krieg beginnt, der durch das Tier und natürlich mit der Unterstützung des falschen Propheten dann seinen Anfang nimmt, im Hinblick auf diese drei Mächte, über die wir gesprochen haben, dann kommt es zu einer kataklysmischen Situation. Und dann werden die Könige des Ostens auf den Plan treten. Russland, China, diese werden sich auch vereinigen gegen das Tier. Und dann wird es zur Zerstörung des Tieres und der babylonischen Macht kommen. Die Hoffnung für alle schreibt hier zur Offenbarung 18 und Vers 19, wie schnell, also nicht in einer Stunde, sondern wie schnell ist Babylon untergegangen. Aber es wird auch ein buchstäblicher Tag existieren, an dem letztendlich alle diese Nationen, alle diese Könige, alle diese Mächte, die dann nach gegen Jerusalem ziehen, um dort zu kämpfen, und zwar den wiedergekommenen Messias, den wiedergekommenen Jesus Christus zu bekämpfen, die werden auch ihren Teil an der Bestrafung haben. Denn keiner ist gerecht, der in diesem Panoptikum des Irrsinns in irgendeiner Form sich beteiligt. Sacharja 14, Vers 1. Siehe, es kommt für den Herrn der Tag, dass man in deiner Mitte austeilen wird, was man dir geraubt hat. Es kann auch übersetzt werden, es kommt der Tag des Herrn. Denn ich werde alle Völker sammeln zum Kampf gegen Jerusalem. Und die Stadt wird erobert. Die Häuser werden geplündert. Und die Frauen geschändet werden. Und die Hälfte der Stadt wird gefangen weggeführt werden, aber das übrige Volk wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Es wird schon noch einige dort geben. Und der Herr wird ausziehen und kämpfen gegen diese Völker, wie er zu kämpfen pflegt am Tage der Schlacht. Und an jenem Tage werden seine Füße auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem liegt nach Osten hin. Und der Ölberg wird sich in seiner Mitte spalten, vom Osten bis zum Westen, zu einem sehr weiten Tal, sodass die eine Hälfte des Berges nach Norden, die andere nach Süden sich erweichen wird. Und ihr werdet fliehen in das Tal zwischen meinen Bergen, denn das Tal zwischen den Bergen reicht nahe heran an Asal. Und ihr werdet fliehen, wie ihr vor Zeiten geflohen seid, vor dem Erdbeben zur Zeit Usias. Also offensichtlich wird es da auch ein Erdbeben dann geben, des Königs von Juda. Und das wird nebenbei auch in der Buch der Offenbarung beschrieben. Und da wird dann kommen der Herr, mein Gott, und alle Heiligen mit ihm. Das bezieht sich auf sie, das bezieht sich auf mich potenziell gesehen. Denn wir werden dann mit Jesus Christus in Jerusalem sein. Wenn wir gestorben sind in Christus, werden wir auferweckt werden und dann mit ihm nach Jerusalem gehen. Wenn wir noch leben, werden wir mit ihm übernatürlich zunächst einmal ihm in den Wolken entgegengehen und dann alle zusammen uns auf den Ölberg niederlassen. Und an jenem Tage, Vers 6, heißt es jetzt, hier wird kein Licht sein, sondern Kälte und Frost, schlechte Übersetzung, besser, wie es die Schlachterbibel sagt, es wird kein Licht sein und die glänzenden Gestirne werden sich verfinstern. Und dann lesen wir weiter in Vers 12. Und dies wird die Plage sein, mit der der Herr alle Völker plagen wird, die gegen Jerusalem in den Kampf gezogen sind. Offensichtlich geht es hier um alle Menschen, die sich dann in dieser Armee versammelt haben, um gegen Jerusalem zu kämpfen. Und hoffentlich werden unsere Zuschauer und diejenigen, die unsere Literatur lesen, gewarnt sein, dass sie nicht, auch noch nicht einmal in Gedanken, dem da folgen und meinen, das Tier, der falsche Prophet, das sind Menschen, denen man gehorchen sollte, die man sogar anbeten müsste. Das heißt, ihr Fleisch lässt er verwesen, während sie noch auf ihren Füßen stehen. Ihre Augen werden in ihren Höhlen verwesen und ihre Zungen werden in ihrem Mund verwesen. An jenem Tage wird der Herr eine große Verwirrung unter ihnen anrichten, so dass einer den anderen bei der Hand packen und seine Hand wie des anderen Hand erheben wird. Und auch Juda wird gegen Jerusalem kämpfen. Und es werden eingesammelt die Güter der Völker ringsumher, Gold, Silber und Kleider über die Maßen und viel. Und so wie jene Plage wird auch eine Plage kommen über Rosse, Maultiere, Kamele, Esel und alles Vieh, das in diesen Heerlagern ist. Das wird geschehen. Das wird geschehen. Und was wir heute besprochen haben, zeigt, wie es sich abspielen wird. Aller Wahrscheinlichkeit nach werden diese Persönlichkeiten, die ich heute auch namentlich erwähnt habe, eine große Rolle noch spielen, im Hinblick auf das, was in Kürze geschehen wird. Es heißt ja nicht, dass die Führer von Israel, den USA und Großbritannien, den Krieg überleben werden. Davon wird ja nichts gesagt. Die werden aller Wahrscheinlichkeit nach mit vielen der Menschen ihres Volkes in diesem Krieg umkommen. Es heißt, dass das Tier und der falsche Prophet diesen Krieg überleben werden. Denn wenn Christus zurückkommt, dann wird er sie lebendig in den folgenden Pfuhl werfen, wo sie verbrannt werden. Also die werden dann schon noch leben, wenn Christus zurückkommt. Aber diese anderen drei Hirten möglicherweise nicht. Und so haben wir heute gesehen, was für Ereignisse sich abspielen werden in sehr, sehr naher Zukunft. Einiges, was heute gesagt wurde, sollte vielleicht noch einmal überdacht werden. Vielleicht ging einiges ein bisschen schnell, vor allen Dingen auch, wenn ich so auf diese Zeitungsartikel verwiesen habe, was da alles so vorgebracht wurde. Einiges ist sehr interessant. Und achten wir auf die Weltnachrichten, lesen Sie wirklich diese Weltnachrichten, die wir in unserer wöchentlichen Ausgabe Ihnen mitteilen. Lesen Sie die aufmerksam durch. Und wir haben auch zwei Broschüren veröffentlicht. Niedergang und Aufstieg von Großbritannien und Amerika. Und dann auch das Buch Sacharja, Prophezeiungen für die heutige Zeit. Und diese beiden Broschüren gehen schon auch auf das ein, was ich mit Ihnen heute besprochen habe. Und so bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.